Einen Schwenk. Wir kommen jetzt zu dem inhaltlichen Teil des heutigen Abends. Ich habe das Thema genannt, Jivakos Zweifel, Fleisch essen, ja oder nein. Und das Thema ergibt sich aus dem Titel Buddhismus und Fleischkonsum. Das ist ja eine Thematik, die oft leidenschaftlich diskutiert wird, die umstritten ist. Und seltsamerweise oder auch nicht, wird Buddhisten ja häufig unterstellt, dass sie Vegetarier sind, was tatsächlich nicht der Fall ist und ihnen oft vorgeworfen wird. Und auch dem Buddha ist vorgeworfen, dass er zumindest unter bestimmten Umständen Fleisch isst. Das heißt, es ist ein sehr altes Thema. Wenn ich mich umgucke, habe ich den Eindruck, dass in den meisten buddhistischen Ländern Fleischessen eine gewisse Normalität ist. Also das ist in Thailand so, in Sri Lanka, in Burma, in Tibet, in anderen Ländern ist das genauso. Im Westen ist es ein bisschen anders, da ist es eher eine individuelle Entscheidung. Und die Gründe sind sehr unterschiedlich. Manche haben ethische Gründe, manche gucken auf ökologische Fragen, auf ökonomische Fragen oder auf alle zusammen. Jeder kommt zu einem anderen Ergebnis. Und das macht es auch ein bisschen schwierig, weil manche das zu einem Dogma erhebt und da Streit entstehen kann, wo er eigentlich nicht entstehen muss. Der Buddha selbst hat weder Ja noch Nein gesagt, sondern hat wie häufig oder eigentlich immer eine sehr ausgewogene und differenzierte Haltung zu dieser Frage und auch entsprechend differenzierte Empfehlungen gegeben. Damit wollen wir uns heute Abend mal beschäftigen. Er sagt im Kern, um das als eine Botschaft, als eine These schon mal vorab zu sagen, es kommt nicht auf den Stoff Fleisch an, sondern auf den Kontext, in dem er eine Rolle spielt. Das heißt, wie immer ist das Gesamtbild des Dhamma entscheidend, wie die Einzelfrage zu klären ist. Und zu dieser Einzelfrage gibt es eine Lehrrede, in der sicher nicht alle Aspekte behandelt sind, aber doch einige Kernpunkte gut herauszuarbeiten sind. Und mit dieser Lehrrede möchte ich mich heute beschäftigen, euch damit vertraut machen. Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen diesen Text ohnehin schon. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rajagaha im Mangohaine Jivakos des Hofarztes. Dann nun begab sich Jivako, der Hofarzt, zum Erhabenen hin, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts nieder. Da mache ich schon mal einen Punkt, um mal 3-4 Worte zu sagen, wer dieser Jivako Kumarabhaja überhaupt ist. Die Tradition sagt, dass er der Sohn einer Kurtisane in Rajagaha war. Silavati hieß sie. Und der Name Jivako ist bedeutsam. Er sagt etwas über das Leben oder das Schicksal dieses Jungen, denn Jivako heißt ja jemand, der lebt oder der überlebt, der am Leben ist. Und das hat die Bedeutung, dass dieses kleine Kind oder er als kleines Kind ausgesetzt worden ist, aber gefunden wurde und von einem Prinzen des Hofes, Abayo heißt der, an den Hof genommen wurde und aufgezogen wurde. Und dieser Jivako hat einen zweiten Namen, Kumarabhaja, vom Fürsten, vom Prinzen erzogen. Und das deuten viele darauf, dass dieser kleine Bub nicht nur der Sohn dieser Kurtisane war, sondern zugleich auch der Sohn von dem Prinzen Abayo. Das würde auch erklären, warum er den Buben sozusagen aufgenommen hat und am Hof erzogen hat. Das ist der Hintergrund. Und dieser Junge, der herangewachsen ist natürlich und eine gute Ausbildung erhalten hat, wurde dann Hofarzt, Chefarzt sozusagen am königlichen Hof und zugleich auch der medizinische Betreuer des Buddha und vieler seiner Mönche. Also er hat auch da im Orden eine Rolle gespielt. Zur Zeit, als das Gespräch stattfand, um das es jetzt geht, war Jivako noch kein Anhänger des Buddha, aber später wurde er es und er hat dann später auch einen Hain, ein Waldstück dem Buddha geschenkt, wo dann viele, viele Gespräche später auch stattgefunden haben. Das ist Jivakos Manguhain. So, jetzt wissen wir, um wen es geht und dann können wir mit dem Gespräch selbst weitermachen. Seitwärts sitzend sprach nun Jivako, der Hofarzt, also zum Erhabenen. Gehört habe ich solches, o Herr, um des Asketen Gotamo willen rauben sie das Leben. Und der Asket Gotamo nimmt wissentlich das eigens für ihn bereitete Fleisch an. Die, der solches, o Herr, gesagt haben, haben die wirklich, o Herr, des Erhabenen Worte gebraucht und den Erhabenen nicht mit Unrecht angeführt? Also ohne große Umschweife bringt Jivako sofort das Thema auf den Tisch. Sag mal, ich will mal wissen, wie handhabst du das mit dem Fleischessen? Es wird immer wieder gesagt, dass extra für dich Fleisch geschlachtet, Tiere geschlachtet werden, Tiere für dich ja auf den Tisch kommen und du das Essen annimmst. Und ich will von dir wissen, ich will nicht mich auf Meinungen von Dritten verlassen, ich will von dir wissen, wie das ist. Man hätte vielleicht gedacht, Jivako als Arzt würde nun das Thema Medizin ansprechen, würde sagen, ob Fleisch gesund ist oder nicht, aber das ist hier gar nicht das Thema, sondern es ist eher das ethische Thema des Tötens. Die da Jivako solches gesagt haben, um des Asketen Gotamo willen rauben sie das Fleisch und. Die haben nicht meine Worte gebraucht. Drei Fälle gibt es, wo ich sage, Fleisch ist nicht zu essen. Gesehen, gehört, vermutet. Das sind die drei Fälle, wo ich sage, Fleisch ist nicht zu essen. Aber es gibt auch drei Fälle, wo ich sage, Fleisch ist zu essen. Ungehört, unvermutet, ungesehen. Das sind die drei Fälle. Also der Buddha weist zunächst mal den Vorwurf zurück. Nein, die Gerüchte, die da umlaufen, die sind falsch. Er sagt aber nicht, im Orden wird kein Fleisch gegessen, wir sind Vegetarier, sondern er sagt, bei uns wird Fleisch gegessen, aber unter bestimmten Bedingungen. Und zwar drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Einmal, dass derjenige, der Fleisch konsumiert, nicht gesehen hat, dass das Tier für ihn geschlachtet worden ist. Dass er auch nicht gehört hat, dass das Tier für ihn geschlachtet ist. Kann ja sein, dass der Gastgeber sagt, du bist der Buddha, du bist ein großer Mann, für dich habe ich mein bestes Huhn aus dem Stall geholt, so ungefähr. Dann wäre das tabu. Und selbst für den Fall, dass man vermutet, es könnte sein, dass dieses Tier mein, so das sein, Leben lassen musste für mich, gilt, nein, dann ist das Fleisch tabu. Und das heißt umgekehrt natürlich auch, wenn diese drei Bedingungen nicht da sind, beziehungsweise das Gegenteil der Fall ist, ungesehen, ungehört, unvermutet, also unter der Voraussetzung, dass man annimmt, dass diese Mahlzeit im Rahmen der Aktivitäten, der Gewohnheiten der Familie sozusagen auf den Tisch kommt und jetzt ich davon einen Teil abbekomme, dann ist das sozusagen für den buddhistischen Orden in Ordnung. Der entscheidende Punkt ist da schon angesprochen. Beim Fleischessen geht es nicht um das Fleisch oder Gemüse oder die Brühe oder die Milch oder sonst was. Es geht um das Thema des Tötens. Und die Frage ist, wie nah oder wie weit ist der Betreffende von dem Akt oder von der Absicht des Tötens entfernt. Das ist die Leitlinie, die der Buddha hier am Anfang schon vorgibt. Da lebt Jivako, ein Mönch, in der Umgebung eines Dorfes oder einer Stadt. liebevollen Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, nach der vierten, ebenso nach oben, nach unten, überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, frei von Feindseligkeit und Übelwollen. Das scheint wie ein plötzlicher Szenenwechsel zu sein, ein abrupter Themenwechsel, weil der Buddha jetzt gar nicht mehr auf das Thema Fleisch eingeht, sondern auf die innere Haltung eines Mönchs, den er da beschreibt. Und die innere Haltung, die er da nennt, ist die bekannte, ja, Metta-Haltung. Er sagt, das ist eine Haltung, die in diesem betreffenden Mönch so verankert ist und so fest ist, dass er die ganze Welt damit durchstrahlt. Also nicht, dass er das auf eine Person allein bezieht, sondern dass er überhaupt keine Ausnahme macht, dass er von dieser Haltung des Wohlwollens eine universelle Haltung macht, die keinen Einzelpersonen ausnimmt, keine Wesen ausnimmt, auch nicht geografisch sich irgendwie einschränkt, sondern sozusagen total ist. Und Metta ist ja gerade, und jetzt haben wir die Verbindung zum Thema, die Metta als Haltung des universellen Wohlwollens, des Schonens, des Nichtverletzens, ist ja die Haltung, die genau der Absicht des Tötens diametral entgegensteht. Und da haben wir die innere Verbindung, wie beides miteinander zu tun hat, wie beides aufeinander bezogen ist. Allem Lebendigen, sagt der Buddha an anderer Stelle, allem Lebendigen gegenüber sich so zu verhalten, dass man keinen Unterschied macht zwischen sich und dem anderen, was das Streben nach Wohl angeht, was die Absicht angeht, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, etc. Und es ist völlig klar, wer diese Haltung einnimmt, kann nicht gleichzeitig irgendeine Intention haben, andere Wesen zu verletzen oder zu töten. Und es sucht ihn, also dieser Mönch, ein Hausvater auf oder der Sohn eines Hausvaters und bittet ihn am nächsten Tage bei ihm zu speisen. Mag eben der Mönch annehmen, so sagt er zu, und am nächsten Morgen, zeitig gerüstet, nimmt er Mantel und Schale und begibt sich dorthin, wo jener Hausvater wohnt. Dort angekommen, nimmt er auf dem dargebotenen Sitz Platz. Und es bedient ihn der Hausvater oder Sohn eines Hausvaters mit ausgewählter Almosenspeise. Da will ich mal einen kleinen Einschub machen, dass wir uns an dieser Stelle nochmal vergegenwärtigen, wie denn die Essgewohnheiten bei den Ordinierten damals aussahen, damit man das Ganze auch ein bisschen sortieren kann nach dem größeren Rahmen. Der generelle Grundsatz damals war, dass Mönche und Nonnen ausschließlich von Almosenspeise gelebt haben, also von Essen und Trinken, das sie von der Bevölkerung sozusagen bekommen haben. Der Grund ist, oder die Absicht, die der Buddha damit verbunden hat, besteht darin, dass sich die Betreffenden bewusst in eine Abhängigkeit, eine völlige Abhängigkeit von der Bevölkerung begeben haben. Das hat zwei Motive. Einmal sollte das bedeuten, dass die Betreffenden ganz strikt sich mit dem beschäftigen, was ihr eigentlicher Job ist, nämlich innere Läuterung, das Vorankommen auf dem Weg. Sie sollten nicht abgelenkt sein von irgendwelcher Arbeit, sondern sich voll konzentrieren auf das, worauf es für sie ankommt. Das Zweite ist, dass sie alle bemüht waren, bewusst Teil einer Wechselbeziehung zu sein, wo ein gegenseitiger Nutzen besteht. Also eine Wechselbeziehung des gegenseitigen sich Förderns. Dass wir das nicht missverstehen, das soll keine Ebene des Tauschgeschäfts sein, wie wir das normalerweise kennen. Wir gehen in ein Geschäft, nehmen uns was und geben Geld dafür hin. Also ich krieg was und du kriegst was von mir. Das ist so nicht, Es soll aber trotzdem eine wechselseitige Beziehung des Gebens sein, ohne dass das eins zu eins ist, sondern völlig offen, ohne etwas für eine bestimmte Leistung zu erwarten. So, warum? Dana, das Geben, ist ja eine der Grundtugenden, die der Buddha immer wieder gepriesen hat. Weil Dana ein Herzöffner sozusagen ist und die Basis ist für jeden spirituellen Fortschritt und für jede innere Reinigung. Und das betrifft sozusagen beide Beteiligten. Für die Laien ist dieses Prinzip natürlich eine große Möglichkeit, regelmäßig Dana zu spenden in Form von Essen, von auch natürlich Kleidung etc., aber wir konzentrieren uns ja jetzt auf das Essen. Und umgekehrt ist es für die Mönche und Nonnen eine Möglichkeit, Dana zu spenden, nämlich Dana der Lehre. Ja? Also die Laien unterstützen Mönche und Nonnen, indem sie körperliche, materielle Nahrung zur Verfügung stellen, während umgekehrt die Ordinierten geistige Nahrung zur Verfügung stellen, die ja eine sehr wichtige Nahrung ist, eigentlich die wichtigste Nahrung. Und so gilt es, dass auf der einen Seite Almosenspeise oder überhaupt generell Essensspenden sehr hoch angesehen werden und umgekehrt natürlich auch Dana von Dhamma, also Dhamma-Dana, die Gabe der Lehre, einen sehr hohen Stellenwert hat. Das ist der Grund, warum dieses Prinzip sozusagen eingeführt worden ist. Und die Regel, generelle Regel ist, wie bei anderen Bedarfsgegenständen auch, dazu gehört ja Kleidung, Wohnung und Medizin, dass der Empfänger, in dem Fall die monastisch Lebenden, zufrieden sind mit dem, was sie bekommen. Egal, was sie bekommen, ob das nun aus unseren Augen gut oder schlecht ist, aus ihren Augen heißt es, wir sind zufrieden damit. Unzufriedenheit ist bei Ihnen nur an einer Stelle gefragt, wo es um den eigenen Fortschritt geht. Da soll man immer unzufrieden sein, weil man immer sieht, da gibt es noch mehr zu tun. Und was das Essen angeht, da ist eben nicht die Frage, auch schmeckt mir das nicht, nur Fleisch mag ich nicht, aber Fleisch schon, aber nur Schnitzel und all diese Sachen, die der normale Mensch so überlegt, wenn er mit Essen zu tun hat. Ja. Oder wenn er auf Almosenspeise geht, naja, das Haus da vorne lasse ich mal besser aus. Da gibt's immer nur denselben Klumppreis und nichts dazu. Aber zwei Häuser weiter, ja, mal sehen, was da heute los ist. Ja. Also das wäre sozusagen nicht im Sinne des Erfinders oder im Sinne der reinen Lehre. Was könnte man noch sagen? Es gibt vielleicht noch das eine oder andere, was noch zu ergänzen ist. Ich habe ja gesagt, dass die Einladung... Nein, ich lese jetzt noch einen Satz vor. Da denkt der Eingeladene, wir sind ja jetzt bei der Almosenspeise, da denkt der Eingeladene nicht, schön wahrlich ist es, von diesem Hausvater oder Sohn eines Hausvaters mich mit ausgewählter Almosenspeise zu bewirten. Ach, wenn mich doch dieser Hausvater auch fernerhin mit solcher Speise bewirten möchte. Also denkt er nicht. Er nimmt die Almosenbissen unverlockt, unverblendet, nicht hingerissen, das Elend sehend, der Entrinnung gedenkend ein. Also hier sind wieder sehr komprimiert eine ganze Reihe von Verhaltensweisen reingepackt, die man sich erstmal aufschlüsseln muss. In Erinnerung muss man behalten, dass es für die Mönche zwei Arten der Verpflegung gab. Die eine war, dass sie sich nur beschränkt haben auf die Almosenspeise, das heißt, von Haus zu Haus zu gehen und zu gucken, was kriege ich. Kriege ich nichts, ist gut, kriege ich was, ist auch gut. Die andere Variante war, und darauf steuert ja unsere Lehrrede hin, dass Mönche und Nonnen auch eingeladen werden konnten. Nicht? Da kam dann einer und hat gesagt, ja, willst du nicht am Freitag zu mir kommen, bring noch zwei Leute mit, es gibt was zu essen. Die meisten haben das gemacht, aber die ganz strengen haben auch das sozusagen abgelehnt und gesagt, nein, wir begnügen uns mit dem, was es sozusagen in den Topf gibt. Und das Letzte vielleicht noch im Hinterkopf zu behalten, die Essenszeiten für die Mönche war ja sehr beschränkt. Es gab eine Tageszeit, an der es legitim war zu essen, morgens ab Sonnenaufgang bis mittags Sonnenhöchststand, dann war Schluss. Entweder es gab ein Frühstück und Mittagessen oder wieder bei strengeren, die haben nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen, nämlich kurz vor Mittag. Also Sonnenhöchststand, Ende. Bei uns ist es ja meistens ein bisschen anders. So. Das ist jetzt der Kontext. Und da haben wir gehört, wenn jemand eingeladen ist und eine Einladung annimmt, dann wird er sich nicht diese seltsamen Gedanken machen, ja, sondern er wird erinnern, warum esse ich überhaupt? Ich esse aus einem Grund, um diesen Körper am Leben zu erhalten, ihn gesund zu halten. Denn ein kranker Körper ist ein großes Hindernis für jeden, aber er ist auch ein großes Hindernis für jemanden, der den spirituellen Weg geht, der durchaus anstrengend ist. Das ist sozusagen die Grundmotivation. Und die Grundmotivation, die jemand nicht mehr hat, ist, dass Essen ein Objekt des Verlangens, des Vergnügens ist. Und das spielt ja für die Laien sozusagen eine ganz andere Rolle. Da ist ja das Essen oft einfach wegen des Genusses da, oder zumindest spielt der Genuss eine sehr große Rolle. So, und da heißt es, nein, da muss man sich bestimmte Gedanken einfach versagen, die dürfen nicht dominant sein, man muss diese Grundmotivation im Auge behalten. Und es werden dann noch, hier haben wir gehört, fünf spezielle Achtsamkeitsmomente genannt, also fünf Punkte, auf die man, nicht wir, sondern glücklicherweise nur die Mönche und Nonnen, bei diesen Einladungen achten soll. Erstens für unsere Pali-Freunde, man soll agatito sein. Das heißt, man soll nicht schwelgen, sozusagen, nicht vom Essen begeistert sein. Och, das war wieder doll heute oder gibt's da noch mehr davon, ja. Soll nicht da jetzt geistig da sich noch mehr reinstürzen als in das physische Essen selbst. Dann sollte man sein mucito, auch ein Punkt, den wir uns sogar mal überlegen sollten. Man soll sich nicht überladen. Ja, manchmal hat man ja den Hang, dass man sich einfach vollstopft, weil es zu gut schmeckt. Man isst mehr, als es einem gut tut, als gesund ist und einem den Tag leichter macht. Dann haben wir Anapaccio, ohne emotionale Abhängigkeit. Ja, also wenn es was Gutes gibt, jetzt nicht jubeln. Und wenn es was gibt, oh, das schon wieder, das ist, haben wir doch gestern erst gehabt, so ungefähr. Ach, das ist schon fertig, kommt nichts mehr. Das waren ja nur drei Gänge, so ungefähr. Also das auch nicht. Wenn es rum ist, ist rum. Keine Trauer, keine Trübseligkeit, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie der Geist vielleicht noch erwartet und will. So, was interessant ist, sind die nächsten, oder was noch interessanter ist, sind die nächsten beiden Aspekte. Adinava dasavi. Man soll den Nachteil des Essens oder überhaupt des Ernährungsvorganges sehen. Also die Haken, die damit verbunden sind. Man soll reflektieren, dass Essen nicht was wirklich Tolles ist, sondern muss das ganze Umfeld sehen. Einkaufen, planen, kochen, abwaschen, wegräumen, wieder überlegen. Ja, das ist die eine Seite, die noch geht. Aber vielleicht auch mal gucken, was ist denn das, wenn ich das gekaut habe? Was wird denn da aus dem Essen? Wie verändert sich das denn? In welche Richtung wandelt sich das? Und was ist sozusagen das Endergebnis von Essen? Ja, und da wird man sehen, dass die oft sehr schön und schillernde und glänzende Seite des sich Ernährens doch auch eine Seite hat, die eher lästig ist oder eher unschön ist sogar. Ja? Also das soll man immer mitreflektieren, um wirklich zu sehen, was ist der Ernährungsvorgang. Was bedeutet das eigentlich? Und das Letzte, das ist immer, was bei dem Buddha das Entscheidende ist. Nisarana Panu. Man soll den Ausweg sehen. Man soll nicht nur beschreiben, ja, so ist es. Und es ist halt nicht so schön, wie man sich vorstellt. Es ist halt nicht ideal. Sondern der Buddha lehrt ja seine Themen immer nur, um zu zeigen, und es gibt eine Möglichkeit da heraus. Es gibt eine Möglichkeit der Befreiung aus allen Zwängen und aus allen Situationen, die unbefriedigend sind. Das ist das, wovon der Erwachte sagt, lieber Jivako, wenn jemand den Dhamma-Weg ernst nimmt, in meinem Orden diesen Weg geht, dann sollte er, ich sage hinzu, ideal typischerweise diese Haltung haben. Wenn jemand eine Einladung annimmt, dann kommt jemand mit dieser Haltung. Was meinst du da wohl, Jivako? Hat etwa da der Mönch bei dieser Gelegenheit eigene Verletzung im Sinn oder hat er andere Verletzung im Sinn oder beide Verletzung? Das nicht, du Herr. Nimmt also der Mönch nicht bei dieser Gelegenheit eben untadelhafte Nahrung ein? Allerdings, Herr. Und jetzt spannt der Buddha sozusagen den Bogen. Er spricht die karmischen Implikationen an. Nicht? Er spricht über das Verhalten von Menschen, Spezialfall Essen. Er spricht über die Haltung, die diesem Verhalten zugrunde liegt und fragt jetzt, was hat denn diese Haltung und dieses Verhalten für Folgen? Ist es schädlich für den, der sie begeht, der das macht? Ist es schädlich für den, der diese Erfahrung sozusagen gegenüber macht? Oder ist das schädlich für beide? Und Jivako muss jeweils sagen, nein, unter dem Gesichtspunkt ist die Art und Weise, mit dem Thema Fleischeinladung, Essen umzugehen, einwandfrei. Kann man nichts dagegen sagen. Und zwar unabhängig davon, ob Fleisch gegessen wird oder nicht. Das hatte eben nichts mit dem Stoff, nichts mit dem Schnitzel der Hasenkeule oder sonst was zu tun, sondern mit dem Verhalten, mit der inneren Haltung vor allen Dingen der Menschen, die sich da mit auseinandersetzen. So, jetzt kommt Jivako wieder dran, der das Wort ergreift und das Thema Metta nochmal fortsetzt. Reden habe ich gehört, o Herr, Brahma weilt in Wohlwollen. Dafür habe ich den Erhabenen bürgen sehen, denn der Erhabene weilt in Wohlwollen. Buddha antwortet, jene Gier, jener Hass, jene Verblendung, durch die Übelwollen aufkommen kann, solche Gier, solcher Hass, solche Verblendung ist vom Vollkommenen beseitigt, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, ausgerodet worden, kann sich ferner nicht mehr entwickeln. Wenn deine Worte das gemeint haben, dann gebe ich es dir zu. Also wir sehen, dass hier der Jivako nochmal nicht nur das Thema aufgreift, sondern auch eine andere Dimension mit ins Gespräch bringt. Nämlich er spricht von dem damals sehr anerkannten, sehr geschätzten Gott Brahma. Dieses göttliche Wesen war sozusagen die zentrale Figur im damaligen Brahmanismus. Die Brahmanen als Konkurrenzreligion in Anführungsstriche hatten Brahma als ihr Ideal. Brahma war ja die göttliche Verkörperung von Wohlwollen, eben von Metta und den anderen Brahma-Viharas. Und er sagt, ja, ich sehe, dass diese Metta-Haltung eben nicht nur bei den Brahmas, bei diesen Gottwesen vorhanden ist und zu finden ist, sondern auch als menschliche Eigenschaft vorhanden ist, denn ich sehe, dass der Buddha diese Haltung hat. Also genau diese Haltung, die das absolute Gegenteil von der Absicht ist, jemanden zu töten, zu verletzen, ihm Nachteile beizubringen, wie auch immer. Und das hat eine überzeugende Kraft, weil in religiösen Kreisen ist es ja oft so, dass es Ideale gibt, über die man spricht, aber diese Ideale so hoch aufhängt, dass man immer das Gefühl hat, ja, das schaffe ich ja gar nicht, das ist etwas, was Übermenschen nur praktizieren können, das ist für uns kleine Leute so ungefähr, ist das nicht praktikabel, also genügt es, wenn wir mal drüber reden, sondern in der Kirche uns das anhören, aber ansonsten unser normales Leben weiterführen. Und hier wird genau das Gegenteil gesagt, ich sehe, dass dieses Ideal in einem Menschen verkörpert ist, nämlich in dem Buddha, der mir gegenüber sitzt. Und der Buddha sagt zunächst, ja, genau so ist es, aber, der Buddha hat oft ein Aber, er sagt, ich unterscheide mich ganz gewiss, an einem ganz bestimmten Punkt unterscheide ich mich von diesem Brahma, denn dieser Brahma ist jetzt in einer Situation, wo er Metta völlig repräsentiert, er geht darin auf, aber in ihm sind noch Reste von den grundlegenden Geistesgifte, die gerne Gier, Hass und Verblendung genannt werden. Und wenn wieder diese Elemente virulent werden, wenn die wieder auftauchen, wird Brahma nicht mehr Brahma sein, sondern er wird wieder den Gang alles Sterblichen machen, er wird wieder sozusagen seinen Status verlieren und wieder absteigen. Ich aber als Buddha habe Gier, Hass und Verblendung total vollkommen ausgerodet, so dass es für mich keinen Rückfall mehr gibt. Ich habe sozusagen noch eine Qualität hinzugewonnen, insofern ich den Läuterungsprozess wirklich bis zum Ende durchgeführt habe, was bedeutet, dass für mich der Ausgang jetzt schon beschritten ist und es für mich keinen Rückfall mehr geben wird. Ich betone das deshalb, weil ich auf diesen Punkt nachher nochmal zurückkomme. Ihr werdet merken, warum das wichtig ist. So, der Buddha setzt seine Rede fort von vorhin. Ich kann das raffen, weil er jetzt dieselben Worte noch einmal gebraucht, die er vorhin gebraucht hat, um die Haltung von Metta zu beschreiben, wie weit diese Haltung reicht, wie tief die verankert ist, dass sie ausnahmslos ist und so weiter. Und hier wird die Erweiterung insofern vollzogen, als er jetzt noch drei weitere Haltungen hinzunimmt. Ihr kennt die, das sind die sogenannten Brahma-Viharas, also die göttlichen Verweilungen werden sie genannt. Das ist das Mitempfinden mit anderen Wesen, das ist die Mitfreude mit anderen Wesen und das ist der Gleichmut. Und das sind überhaupt die vier Verhaltensweisen, die einzig und allein angebracht sind, wenn Menschen miteinander zu tun haben, wenn Wesen miteinander zu tun haben. Wer etwas auf sich hält und wer wirklich etwas erreicht hat, dem gelingt es immer mehr, diese Haltungen in sich zu entfalten, zu stabilisieren und zu verwirklichen. Und weil die so wichtig sind, will ich in ganz kurzen Worten nochmal den Unterschied zwischen diesen vier emotionalen Haltungen, vier Gemütshaltungen darstellen. Metta wird immer zuerst genannt, da steckt das Wort Maitri drin, Freund heißt das. Metta ist eine Haltung, eine freundliche Haltung. Man ist einem anderen Freund. Für mich ist die beste Übersetzung für Metta ist Wohlwollen. Ich möchte, dass es dem anderen gut geht, so wie ich auch möchte, dass es mir gut geht. Ich mache da keinen Unterschied zwischen mir und allen anderen. Das ist sozusagen die emotionale Basis, auf der man stehen und wohnen muss. Das zweite ist sozusagen ein Spezialfall von Metta, nämlich Karuna. Ist das Mitempfinden, das Erbarmen, wenn man andere Wesen in Not und in Bedrängnis sieht. Sozusagen ein spezieller Fall, wo man die Haltung empfindet, ach, ich möchte helfen, ich möchte, dass jemand aus dieser Bedrängnis, aus dieser Not herauskommt. Die dritte Variante ist das Gegenstück, ja, wenn jemand in einer angenehmen, freudvollen, schönen Lebenssituation ist, dass man nicht denkt, ach, warum der, warum nicht ich, sondern dass man neidlos einem anderen das Schöne, das er gerade erlebt, gönnt und sich mitfreut, dass es ihm oder ihr gut geht. Und vor allen Dingen, dass man den Wunsch hat, dass der Betreffende die guten Qualitäten, die ihn oder sie dahin geführt haben, dass er diese guten Qualitäten behält, dass er seine Menschlichkeit, seine Humanität auch behält und ja, weiter entfaltet. Und das vierte ist sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf, Gleichmut. Und Gleichmut hat eine andere Qualität. Gleichmut ist der gleiche Mut, das heißt, keine Intention, weder im Sinne, schön, dass es so ist, oder im Sinne, es sollte eigentlich anders sein. Gleichmut heißt, keine Intention haben, sondern die Dinge nur zu sehen, wie sie gerade sind. Warum? Weil es Situationen gibt, wo nichts getan werden muss. Und es gibt auch viele Situationen, wo man nichts tun kann. Das Einzige, was dann übrig bleibt, was dann die angemessene Haltung ist, dass man die Dinge so sieht, wie sie sind. Und konkret heißt das, dass man sich klar macht, alle Wesen sind ihrem Karma unterworfen. Man kann nicht, oft nicht, in einer Situation für andere etwas tun, dann muss man akzeptieren, jetzt bleibt nur übrig, ja, einen klaren Blick für die Realität zu haben. Also, das wäre sozusagen die Komplettierung der inneren Qualitäten, wie sie der Buddha als optimal vorschlägt. Und wenn man den Fleischkonsum in dem Zusammenhang sieht, ja, dann gewinnt das eine ganz andere Färbung sozusagen, das Thema. Jetzt gibt es in der Lehre einen kleinen Schwenk. Wer da Jivako um des vollendeten oder vollendeten Jüngers willen das Leben raubt, der begeht bei 5 Gelegenheiten großes Unrecht. Weil er da also befiehlt, geh hin und bringt jenes Tier herbei, begeht er das erste Mal großes Unrecht. Weil er dann das Tier zitternd und zagend herbeiführt, Schmerz und Qual empfindet, darum begeht er zum zweiten Mal großes Unrecht. Weil er dann spricht, geht hin und tötet dieses Tier, darum begeht er ein drittes Mal großes Unrecht. Weil dann das Tier im Tode Schmerz und Qual empfindet, darum begeht er ein viertes Mal großes Unrecht. Und weil er dann den Vollendeten oder des vollendeten Jünger ungebührend laden lässt, darum begeht er zum 5. Mal großes Unrecht. Also ihr merkt, wie sich die Perspektive verschoben hat. Bisher ging es darum, wie ist das Verhalten der Ordinierten korrekt, wenn sie eine Einladung annehmen. Und hier betrachtet der Buddha, wie hat sich denn derjenige zu verhalten, der die Einladung ausspricht. Der muss ja auch gucken, dass das, was er wiederum anbietet, dass das auch den Regeln entspricht. Also die Gastgeber spielen eine Rolle und die Gastgeber haben andere Regeln, aber die müssen sie eben auch beachten. So, 5-mal haben wir gehört, wird ein großes Unrecht getan. In Pali heißt es Apunyang, da erwirbt jemand Nichtverdienst. Das klingt ein bisschen nackig so. Nichtverdienst, anders formuliert, er tut etwas Falsches, etwas Unangebrachtes, etwas, was ihm auch nicht hilft, sondern eher schadet. Und zwar unter 5 Aspekten. Einmal, weil der Betreffende anordnet, das Tier oder das Tier soll geschlachtet werden. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, ist der Geist des Betreffenden ja gerade auf das Töten ausgerichtet. In dem Moment spielt das Töten in seinem Kopf eine Rolle. Das Tier soll jetzt geschlachtet werden. Dann, wenn das Tier herbeigeführt wird, Wird dem Tier dadurch ja wirklich Schmerz zugefügt? Jedes Tier, das sozusagen geschlachtet wird, spürt intuitiv, was passiert und alles in ihm ist Revolution sozusagen. Und weil er der Verursacher ist, ist das etwas, was ihn karmisch belastet. Der nächste Fehler ist, dass er andere veranlasst zu schlachten, selbst wenn er es nicht selbst tut. Das wäre das erste Sila, das ja ohnehin schon ausgeschlossen ist. Aber auch wenn er andere dazu veranlasst, ja, verbreitet er sozusagen den Gedanken und die Aktivität des Tötens noch über die eigene Person hinaus. Das werden andere noch mit einbezogen. Und das nächste ist die Folge davon, wenn das Tier nun getötet wird, konkret unter das Beil kommt, ja, dann ist es doch die Katastrophe, die in dem Moment eintrifft, weil für jedes Leben, jedes lebende Wesen der Tod, der physische Tod, die größte Katastrophe ist, weil jeder an seinem Leben, an seinem Leib hängt und ja, das einfach als Schrecken erleben muss. Und das fünfte Unrecht ist, dass der Betreffende dann das Ergebnis davon, nämlich das Fleisch, das dann auf dem Tisch steht, den ja, Ordinierten hinstellt und sagt, so, da habt ihr es. Ja. Also etwas Unreines anbietet, etwas, was nicht den Bedingungen für angemessenes Dana entspricht. Fazit in einem Satz. So eine einfache Sache, jemand zum Essen einzuladen, ist letztendlich auch eine Übungssache für beide. Ja, wenn du eingeladen bist, ist es für dich eine Frage, wie gehe ich da hin, mit welcher Motivation, was mache ich da, wie verhalte ich mich. Aber auch selbst wenn du einladender bist, ist es eine Übungssache, wirklich deinen Geist klar zu haben und darauf zu achten, dass auch die gute Absicht, die dahinter steht, sich auch erfüllen kann, ohne dass da irgendwelche Nebenwege und ihr Thema mit einbegriffen sind. Nach diesen Worten sprach Jivaku, der Hofarzt, also zum Erhabenen. Wunderbar, o Herr, außerordentlich, o Herr, gebührende Nahrung wahrlich nehmen die Mönche ein, untadelhafte Nahrung wahrlich nehmen die Mönche ein. Vortrefflich, vortrefflich und so weiter, ich werde dein Anhänger. Wir kennen diese Formel aus verschiedenen Lehrreden. Das ist sozusagen das buddhistische Happy End, das sich immer mal wiederholt, dass am Ende entweder ein Kritiker oder jemand, der schon so eine Affinität hat, irgendwie völlig überzeugt ist und sagt, wunderbar, wunderbar, wo kann ich unterschreiben, ab heute gehöre ich dazu. Und so war das bei Jivaku auch. Aber so wie man die Geschichte kennt, ist das eine ernsthafte Sache gewesen. Er hat offensichtlich schon eine Nähe gehabt, war nur an diesem einen Punkt, war er im Zweifel, ob man da dem Buddha trauen kann, solange diese Zweifelskiste da nicht ausgeräumt ist. Aber wir sind erfreut, es ging gut und wieder wurde sozusagen eine Seele gerettet. Das wäre erstmal die Lehrrede, aber nicht zu früh freuen. Ich bin noch nicht fertig, weil ich das noch ein bisschen ergänzen will und dann nachher auch noch mal ein bisschen sozusagen eine Analyse ziehen will von dem Ganzen. Vielleicht zwei Ergänzungen, die ich aus anderen Lehrreden noch herausgezogen habe, wo man noch ein bisschen das Plastische hat an zwei Beispielen. Das erste ist eine Episode in Visali. Der Buddha ist unterwegs auf Almosenspeise und er begegnet ihm Uga. Uga ist ein ja, altgedienter, treuer Anhänger des Buddha und er hat sich vorgenommen, auch wenn der in unserer Stadt ist und wenn der kommt, dann will ich dem mal was ganz Besonderes bieten. Ich will ihm kostbare Gegenstände schicken und ich will ihm auch eine ausgezeichnete Speise geben. Der Hintergrund ist nicht ganz uneigennützig, denn er weiß, hat den Buddha mal reden hören, wer Gutes gibt, der kriegt Gutes zurück. Das hat er sich gemerkt und er denkt, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, da was Gutes loszuwerden. So, also Uga trifft auf den Buddha und spricht ihn an. Aus dem Munde des Erhabenen, o Herr, habe ich es vernommen, aus seinem Munde erfahren. Wer Gutes schenkt, erhält Gutes zurück. Etwas Gutes aber, Herr, ist mein Schweinefleisch mit Brustbeeren. Etwas Gutes mein in Öl zubereitetes Stielgemüse. Etwas Gutes mein Reisgericht von schwarzen Körnern frei, versehen mit mancherlei Brühen und Gemüse. Etwas Gutes sind auch meine kostbaren Benares-Gewänder. Möge diese der Erhabene doch mir abnehmen, von Mitleid bewogen. So, was macht der Buddha? Er nimmt das an, aus Mitleid bewogen, nicht? Selbst Schweinefleisch. Aber eben nicht in dem Gedanken, oh, Schweinefleisch von Ugandi ist immer gut, mit Stielgemüse in Öl gebraten. Das ist ja, was ich über alles liebe. Das alles nicht. Sondern, weil der Erwachte in dem Fall sieht, ja, wenn Uga mit dieser Haltung kommt, dann ist das eine sehr schätzenswerte innere Haltung, die will ich sozusagen würdigen und nehme das an. Ich glaube, er hat ihm damals auch noch ein Sofa geschenkt und einen Block von Sandelholz, womit der Buddha so gar nichts anfangen kann. Ja, aber sozusagen diese Haltung, da will einer was Gutes. Okay, gib's her, Dankeschön, klasse, prima. Ja, das war Uga sozusagen. Jetzt haben wir das Gegenstück, auch in Vesali handelt diese Episode. Da gibt es einen anderen Anhänger, der hieß Siha. Das war ein Feldherr, ein Soldat, aber war ein Buddha-Anhänger. Und er hörte, dass der Erwachte da ist und hat ihn auch eingeladen. Er hat gesagt, kommst morgen, wird alles für dich vorbereitet. Und er hat einen seiner Mitarbeiter beauftragt, geh mal los in die Stadt und guck mal, ob es frisches Fleisch gibt. Und er geht auch los, macht die Besorgung und die Vorbereitung für die Einladung, für das Essen laufen. Und jetzt kommen die Anhänger, ich glaube der Jainas, ja, die Nigantas, das war eine andere Konkurrenz des Buddha, die zogen nun durch die Straßen und haben gesagt, ja, der Siha hat ein großes Tier für den Buddha geschlachtet. Und der Buddha hat es angenommen, er hat es gegessen. Nicht? Die Nigantas haben die Auffassung vertreten, dass wenn sowas karmisch schief geht, dann ist derjenige, der sozusagen das Tier schlachtet, ethisch verantwortlich, aber auch der, der das dann annimmt, der ist auch ethisch verantwortlich. So, das war der Tumult sozusagen zu dieser Zeit. Und der Diener, der das Fleisch gekauft hat, der kam zurück und hat dem Buddha, hat dem Feldherrn das gesteckt. Er hat gesagt, also das geht gerade wieder vor. Und er antwortet wie folgt. Genug davon, lieber Mann, schon seit langem finden jene Verehrten ihre Lust daran, den Erhabenen, seine Lehre und seine Mönchsgemeinde zu beschimpfen. Nicht werden jene Verehrten es müde, den Erhabenen in falscher, nichtiger, lügnerischer, unwahrer Weise zu beschuldigen. Nicht für mein Leben möchte ich absichtlich einem Wesen das Leben nehmen. Der Feldherr Siha nun bediente und bewirtete eigenhändig die Mönchsgemeinde mit dem Erhabenen an der Spitze mit vorzüglichen, harten und weichen Speisen. Also wir sehen, dass Fleischessen ein Politikum auch werden kann, ja, dass zum Gegenstand werden kann, wo sich auch Religionen voneinander abgrenzen und wechselseitig dann auch beschimpfen und niedermachen, weil sie dem jeweils anderen vorwerfen, dass das Verhalten nicht wirklich gut ist. Der Kommentar sagt, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, oder das ist die Interpretation des Kommentars, der sagt, dieser Siha hat seinen Mann weggeschickt, ja, wir würden hier vielleicht sagen, koscheres Fleisch zu holen, also Fleisch, das nicht durch Schlachten zustande gekommen ist, sondern dann vorhanden ist wenn ein Tier natürlich verendet oder verunglückt. Das gibt's ja auch, dass ein Tier mal eine Böschung runterstürzt oder irgendwas und dann verwertet werden kann. Und dann wäre das sogar eine Möglichkeit, Fleisch zu essen, ohne dass das Töten überhaupt eine Rolle spielt. So, ich versuche eine Zusammenfassung, dass wir nochmal die Einzelteile ein bisschen in ein System kriegen, ja, ein Gesamtbild uns erarbeiten. Zunächst nochmal die Feststellung, dass das Thema Fleischessen nicht nur heute ein aktuelles Thema ist und nicht nur vor 2600 Jahren im alten Indien ein Thema war, sondern wenn wir der Tradition folgen, auch schon bei dem vorangegangenen Buddha Kassapa ein Thema war. Auch von diesem Kassapa, das war ja der letzte Buddha dieses Weltzeitalters vor unserem Buddha Shakyamuni, von dem ist ein Vers überliefert, den ich euch auch vortragen will. Er sagt, lebendiges Töten, Schlagen, es misshandeln, Fesseln, Diebstahl und Lügenwort, Betrug und Hintergehung, heuchlerische Hinterlist und Ehebruch, anrüchig ist wohl dies, nicht aber Fleischgenuss. Nicht? Also er hat das auch schon unter ähnlichen Gesichtspunkten gesehen, beziehungsweise die Quintessenz der Lehre ist identisch mit der Lehre, die der Buddha Shakyamuni vermittelt hat. Wenn man nun zum Gesamturteil der Haltung des Buddha kommen will, dann müsste man sagen, dass er eine eher vermittelnde, eher eine pragmatische Position eingenommen hat, wo einerseits nicht das Essen von Fleisch strikt abgelehnt hat, aber andererseits auch nicht gesagt hat, alles geht, sondern hat einen bestimmten Rahmen gesetzt und bestimmte Begrenzungen gesetzt. Und hat einmal gezeigt, dass dieses Thema, also ein spezielles Thema ist, einen Stellenwert in der gesamten Praxis hat, aber nicht als solches entscheidend ist, nicht allein entscheidend ist. Und erinnern wir uns daran, dass Devadatta, das war ja der Möchtegern-Nachfolger des Buddha, der wollte immer buddhistischer sein als der Buddha selbst, der wollte immer strenger sein als der Buddha und der hat aufgerufen, lasst uns alle Vegetarier sein. Und auch da hat der Buddha gesagt, nein, das machen wir nicht, weil wir auch Rücksicht nehmen müssen auf den gesellschaftlichen Zustand, auf die Gegebenheiten, in denen Mönche und ja, alle anderen Laien auch im jetzigen Moment leben. Ich komme darauf nochmal zurück. Also, meine Auffassung ist, dass der Buddha nicht ein Dogma hier verbreitet hat, sondern einen Vorschlag unterbreitet hat, mit dem man leben kann. Und ich habe für mich jetzt sozusagen die Konsequenz gezogen, dass ich diese Frage auch persönlich nicht zum Dogma machen will. Du isst nur Fleisch, ach, das ist aber schlecht. Du isst kein Fleisch, das ist aber gut, weil das nicht hilfreich ist. Ja, sondern man muss wirklich da austarieren, was das Entscheidende dabei ist. Und ich sage nochmal, das Entscheidende ist nicht dieser Stoff, ob das jetzt Gemüse ist oder ob das ein Teil eines Tierkörpers ist, sondern das Entscheidende ist, was die Nähe oder die Ferne zum Töten ist. Das ist der sprengende Punkt. Und das hat mit der Sache, die auf dem Teller steht, an sich nichts zu tun. Ich sagte vorhin schon, gewaltsam seinen Körper zu verlieren, ist die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Und genau das ist der Grund, warum der Buddha als erstes Sila, das Sila des Nicht-Tötens und Nicht-Verletzens aufgestellt hat. Und am besten gewährleistet ist die Haltung des Nicht-Tötens, wenn man die Haltung von Metta hat. Jetzt haben wir sozusagen den Bogen wieder rund. Wer in sich voller Metta ist, voller Karuna, voller Mudita, voller Upeka, das ausstrahlt, wie der Buddha sagt, ja, das sozusagen expandiert aus sich heraus, der hat den größtmöglichen Abstand zum Töten. Und darauf kommt es an. entscheidend ist, das kann man aus einer anderen Perspektive sehen, welche inneren Kräfte in einem Menschen wirksam sind, ja, welche psychischen Kräfte wirksam sind. Und da ist es eben nicht so, dass beim Vegetarier nur gute Kräfte wirken. Nicht? Ein Vegetarier kann genusssüchtig sein, er kann fressbegierig sein, er kann wählerisch sein, unzufrieden sein, er kann zornig sein, ärgerlich sein, wütend sein. Das kann ein Vegetarier sein. Wenn ein Fleischesser umgekehrt genauso bescheiden sein kann, was seine Nahrungsbedürfnisse angehen kann, er kann sozusagen ein Lamm sein, ja, obwohl er fleischliche Nahrung zu sich nimmt. Die psychischen Kräfte, sage ich nun mal, sind entscheidend, aber auch nicht nur die psychischen Kräfte, wie sie im Moment da sind, sondern wie die Entwicklung des inneren Haushalts aussieht. Und da kannst du ja doch nach oben und nach unten gehen. Besonders was die langfristige Entwicklung eines Menschen angeht, ist ein wichtiges Kriterium, um zu sagen, ist der gut drauf oder ist er auf der falschen Schiene. Und da will ich eine Sache auch ganz deutlich sagen, dass Fleischkonsum als solcher der Ausdruck von existenziellem Niedergang ist. Das hat der Buddha wirklich deutlich unterstrichen. Es ist nicht so, dass das eine Errungenschaft wäre, dass wir heute Schweine und Hasen und Fisch und essen, sondern er sagt, das ist das Ergebnis davon, dass die menschliche Existenz schon seit langem, langem, lange immer mehr in ihrer Qualität herabgesunken ist und wir momentan einen relativen Tiefstand schon erreicht haben. Denn am Anfang menschlicher Existenz, sozusagen der Gattung gemäß, haben sich die Wesen feinstofflich ernährt, von feiner sozusagen Materie, feinstofflichen Dingen. Erst später haben sie sich vegetarisch ernährt und erst danach haben sie sich mit Fleisch ernährt. Ja, also das ist sozusagen eine Entwicklung, in der wir heute angelangt sind, die wir heute für mehr oder weniger normal halten, die aber der Ausdruck davon ist, ja, dass nicht eine Evolution die letzten Jahrtausende bestimmt hat, sondern eher eine Devolution. Und warum ist es eingeführt worden, das Fleischessen? Da gibt es einen Hinweis, der sagt, dass die Urheber davon die Brahmanen waren oder einige Brahmanen, die sehr ja, lustorientiert, sehr weltorientiert waren und die damaligen Könige animiert haben, Opfergaben zu spenden und für diese Opfergaben, die den Göttern gewidmet sein sollten, ja, wurden dann Tiere geschlachtet und ha, was willst du machen, wenn die Tiere alle da sind? Naja, dann isst du sie halt, ja. Und als das, lässt sich historisch natürlich nicht festmachen, als das dann eingeführt wurde, heißt es, da hat ja, die ganze Existenz sozusagen revoltiert. Die Devas, die übermenschlichen Wesen haben revoltiert und gesagt, was ist das für ein Frevel, dass Menschen auf einmal anfangen, die Tiere, die ihnen Milch liefern und Grundlage ihrer Ernährung sind auf andere Weise, dass die auf einmal geschlachtet werden. Ja. Dann heißt es zum Schluss dieser Verse, drei Krankheiten oder drei Arten Krankheit gab es früher. Das Wünschen, Hungern und das Altern. Doch 98 stiegen auf, seitdem man das Vieh zum Schlachtfeld, nein, zum Schlacht, zur Schlachtbank führt. Ja? Das ist ein deutlicher Hinweis auch, dass es ein hoher Preis war, dass sich die Menschen auf einmal auf diese Art und Weise ernährt haben. Auch physisch, auch psychisch. Sozusagen die Anfälligkeit und die Leidensmomente, die damit verbunden waren, sich maßlos gesteigert haben. Und wenn man die heutige Situation anguckt, also nach 2600 Jahren, als diese Rede da gehalten worden ist, hat sich ja die ganze Situation nochmal dramatisch verändert. Also noch in unseren Jugendzeiten gab es Fleisch dazu. Heute gibt es Kartoffelchen dazu, so ungefähr. Ja? Also Fleisch ist ja ein Produkt des Massenkonsums geworden, was in Dimensionen hineingewachsen ist, die zu des Buddha-Zeiten sozusagen astronomisch waren. Ja. Und das bedeutet, dass natürlich die ethischen Fragestellungen, die ökonomischen und die ökologischen Fragestellungen dadurch heute nochmal eine ganz andere Größenordnung erreicht haben, als das damals überhaupt der Fall war. So, letzte Betrachtung. Ich mache das sehr gern, dass ich die letzte Betrachtung oder bei der letzten Betrachtung immer sozusagen in das oberste Regal von Dhamma greife, um den wirklich Gesamtüberblick nochmal darzustellen. Und da ist die Frage gar nicht, wie und was soll man essen, sondern die Frage ist Ernährung überhaupt. Und das klingt jetzt erst ein bisschen seltsam, weil man denkt, ja, wenn man lebt, muss man doch was essen. Aber unterm Strich gesehen ist nicht die Frage relevant, was ist auf dem Tisch, sondern bin ich Teil des Ernährungsprozesses überhaupt. Und der Hintergrund ist eine Aussage, die der Buddha gelegentlich trifft, indem er sagt, Leben ist nichts anderes als ein Ernährungsprozess. Alle Wesen bestehen durch Nahrung. In Klammern nicht nur physische Nahrung, aber alle Wesen bestehen durch Nahrung. Und der menschliche Ernährungsprozess ist genau der, der am allermeisten Schaden anrichtet, Schaden an anderen Wesen. Und selbst der Vegetarier lebt nicht, ohne dass er negativen Einfluss auf andere Wesen ausübt, ohne dass sie verletzt werden, ohne dass sie getötet werden. Das gibt es nicht. Jedes Leben lebt hier auf der Erde sozusagen von anderem Leben. Diese Beeinträchtigungen kann man minimieren. Man kann gucken, wo kann ich das mindern, dass ich anderen Wesen schade, aber man kann diese Beeinträchtigung nicht ausschließen. Da sitzen wir sozusagen alle im gleichen Boot. Was ist die Alternative dazu? Man könnte sagen, okay, der Buddha sagt ja, es gibt die Möglichkeit, über das Menschliche hinauszuwachsen. Und bei den Devas, bei den übermenschlichen Wesen, heißt es ja, dass die auf körperliche Ernährung nicht so angewiesen sind, manchmal es auch gar nicht mehr nötig haben. Also die brahmischen Wesen, die gucken da nicht drauf, die brauchen das gar nicht, die haben gar keinen Geschmack dafür, gar keine Möglichkeit dafür. Und jetzt kommt es aber, dieses Ausweichen auf ein höheres Niveau scheint zunächst mal eine Lösung zu sein, aber das ist ja auch nur eine vorübergehende Lösung, weil jeder, der aufsteigt, ohne wirklich belehrt zu sein, wird irgendwann wieder absteigen. Das heißt, jeder, der jetzt Vegetarier ist oder der sozusagen himmlischer Vegetarier ist, wird irgendwann wieder Fleischesser sein. Das heißt, innersamsarisch ist dieses Problem nicht zu lösen. Und deshalb habe ich vorhin mal gesagt, die Stellung des Buddha ist eine, von der er selbst sagt, ich habe jegliche Gier, Hass und Verblendung hinter mir gelassen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht zu schauen, ob man innerhalb des Ernährungsprozesses eine Lücke findet, wo es einigermaßen ist, weil die Lücke wirst du wieder verlassen, sondern das Problem wird letztendlich nur gelöst, wenn du aus dem Ernährungsprozess aussteigst. Das klingt für viele ein bisschen seltsam, aber es ist tatsächlich eine Art, wie man die höchsten Lehren des Buddha begreifen und praktizieren kann, als Ziel sozusagen. Ich nenne das manchmal schlicht einfach raus hier. Ja? Weil innerhalb des samsarischen Auf und Ab gibt es keine Lösung für das Problem, allenfalls eine Vertagung. Das Einzige, was als Alternative möglich ist, ist in der Tat, sich völlig frei zu machen von Gier, Hass und Verblendung. sprich das höchste buddhistische Ziel zu erreichen, das möglich ist, Nibbana, das Erlöschen. Aber das zugegebenermaßen ist etwas, was nicht jedem schmeckt. So. Und solange es nicht jemandem schmeckt, sind die zweit- und drittbesten Möglichkeiten immer noch da, die hat der Buddha ja auch genannt. Aber man muss sich klar machen, auf was man sich einlässt und mit was man momentan zufrieden ist. Das mag es sein, und vielleicht war das ja genug Anregung, jetzt über das Menü am Weihnachtsabend nochmal nachzudenken oder zu sagen, okay, diesmal noch wie immer und nächstes Jahr lasse ich mir die Sachen nochmal durch den Kopf gehen. Danke fürs Zuhören.